Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Großer Rummel auf dem Filmfestival von Cannes am ersten Wochenende. Starregisseur Martin Scorsese hat dort nämlich seinen neuen Film vorgestellt. Ein Filmemacher mit einer besonderen Verbindung zu Cannes. Mit gerade einmal 33 Jahren hat er hier nämlich den Hauptpreis abgeräumt, die Goldene Palme, mit seinem Film Taxi Driver. Jetzt, mit 80 Jahren, hat Scorsese auf dem Filmfestival von Cannes sein neuestes Werk präsentiert. Killers of the Flower Moon, ein Film, der außerhalb des Wettbewerbs läuft. Und an diesem Film haben auch wieder zwei seiner Dauerschauspieler mitgewirkt, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Das hat den Glamour-Faktor natürlich nochmal erhöht. Beide sind nämlich zur Vorstellung des Films zum Festival nach Cannes gereist. Und unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus war dabei bei der Filmvorstellung. Ist das denn Hollywood-Spektakelkino at its best?
Naja, es ist vielleicht ein stilles Spektakel oder sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall ein spektakulärer Film, weil der handelt ja von einem nicht sehr bekannten Kapitel der amerikanischen, kann man sagen, Gewaltgeschichte, von einer Mordserie an Native Americans in den 1920er Jahren. Diese Morde am Volk der Osage, die haben wirklich stattgefunden. Die Osage, die waren in die Einöde von Oklahoma, da war denen ein Reservat zugeteilt, unfruchtbares Land, unter dem wurden riesige Ölvorkommen entdeckt. Das machte die Osage, diese Native Americans, dann zu sehr reichen Menschen. Und in Scorseses Film, da spielt Robert De Niro einen Rancher, der einen ganz perfiden Plan hat. Er schleust nämlich seine männlichen Familienmitglieder in die Familien dieser Native Americans, der Osage, ein, als Ehemänner und Erbschleicher. Und die Frauen und andere Familienmitglieder dieser Osage, die werden dann heimtückisch umgebracht oder vergiftet oder erschossen, damit ihr Erbe an die Weißen fällt. Und eben Leonardo DiCaprio, Sie haben ihn eben erwähnt, der spielt eben den Neffen dieses mörderischen Strippenziehers. Und ja, der liebt eine Frau und gleichzeitig, ja, tötet er ihre Familie. Und er ist sozusagen das erschütternde Zentrum dieses Films.
Zum Inhalt des Films hat Robert De Niro bei der Pressekonferenz Folgendes gesagt.
It's the banality of evil, and that's the scary part about it.
Also die Banalität des Bösen, ist das auch für Sie der Kern dieses Films, Frau Nikodemus?
Ja, das ist schon interessant, weil dieser Film ist ja schon eine Fortsetzung von Scorseses Erkundung der US-amerikanischen Gewaltgeschichte, dieser filmischen Erkundung. Die hat er ja mit Taxi Driver, mit Gangs of New York, mit seinen Mafia-Filmen betrieben. Aber dieser Film, der ist jetzt eben nochmal anders. Er ist wirklich ein Requiem für die Ermordeten, so ein langsames, leises Requiem für die Opfer. Und die Gewalt ist diesmal nicht stilisiert, nicht hyperrealistisch, sondern die Morde, die werden ganz nüchtern gezeigt. Ein Sarg nach dem anderen schließt sich. Und umso klarer wird eben, dass diese Mordserie aus Gier wirklich eine Fortsetzung des Genozids an den Native Americans ist. Insofern hat Robert De Niro da schon recht. Es ist nochmal ja das banale Böse in der amerikanischen Gewaltgeschichte, was hier ausgebreitet, ausgegraben wird, kann man sagen.
Wie würden Sie ihn denn bewerten, diesen Film, innerhalb des Gesamtwerks?
Ich würde sagen, es ist ein ganz bedeutendes Werk im Oeuvre von Martin Scorsese, weil er wirklich nochmal einen anderen Ton, einen anderen Rhythmus und auch eine andere Perspektive hat.
Killers of the Flower Moon lief, wie gesagt, außerhalb des Wettbewerbs, aber auch im Wettbewerb selbst wurde am Wochenende ein amerikanischer Film vorgestellt, über den wir jetzt sprechen wollen, May, December von Todd Haynes. Worum geht es da?
Es geht um eine interessante Geschichte. Natalie Portman spielt eine Schauspielerin, die für ihre Rolle recherchiert und dafür besucht sie Gracie, die Frau, die sie in einem Fernsehfilm spielen soll. Und diese Gracie, die hat einen 13-jährigen Jungen vor zwei Jahrzehnten verführt, mit dem sie jetzt zusammenlebt. Inzwischen ist er erwachsen, die haben drei Kinder. Und Natalie Portmans Figur, diese Schauspielerin, die versucht nun wirklich zu ergründen, wie diese Gracie tickt, was sie antreibt, was sie umtreibt. Weil zunächst wirkt sie wie so eine, kann man sagen, ja, naive Hausfrau. Julia Moore spielt sie wirklich fantastisch, diese Gracie. Und es entwickelt sich auch so ein spiegelbildliches Verhältnis zwischen den beiden Frauen. Beide bringen bei der jeweils anderen so verstörende Wahrheiten hervor und Lebenslügen, Psychozustände. Es ist auch wunderbar melodramatisch inszeniert und ich würde den beiden, Portman und Julianne Moore, sofort den Darstellerpreis von Cannes geben dafür.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem zweiten Wettbewerbsfilm mit Sandra Hüller. Da haben wir den ersten ja schon besprochen und der wird jetzt heiß gehandelt für die Goldene Palme. Jetzt gibt es den zweiten, Anatomie d'une Chute heißt der. Die Mutter eines sehbehinderten Jungen wird verdächtigt, ihren Mann ermordet zu haben. Ist der genauso gut wie der andere Film?
Also man kann erstmal sagen, Sandra Hüller kann gar nicht schlecht sein in einem Film. Deswegen kann ein Film mit ihr auch nicht ganz schlecht sein. Aber leider, ja, sind weder der Film Anatomie eines Sturzes eben noch das Drehbuch auf ihrer Höhe oder ihrem Niveau. Und die Geschichte entwickelt sich leider zu einem konventionellen Gerichtsfilm. Und aber Sandra Hüller, muss man sagen, hält in jeder ihrer Szenen auf der Anklagebank die Spannung. Sie ist toll.
Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus war das über Highlights am ersten Wochenende des Filmfestivals von Cannes. 5 Jahre Verhandlungsmarathon mit allem hin und her. Hoffnung, dann wieder Enttäuschung, dann wieder Hoffnung. Und jetzt droht dem Berliner Kulturstandort Uferhallen das aus. Wenn keine sofortige Lösung gefunden wird, dann befürchten manche der ansässigen Künstlerinnen und Künstler ab Ende Mai die ersten Kündigungen, also schon in wenigen Tagen. Auf dem Areal arbeiten etwa 100 Kreative, darunter auch international bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Katharina Große oder Monica Bonvicini. Vor einer Woche haben die Betroffenen einen offenen Brief an die Verantwortlichen geschickt. Claudia Lack war jetzt in den Uferhallen unterwegs und hat mit Kulturschaffenden gesprochen.
Mein Name ist Elena Alonso Fernandez. Ich komme aus Galizien und ich bin tatsächlich nach Berlin gezogen wegen der Kunst.
Die spanische Künstlerin steht in ihrem Atelier vor einem großformatigen Gemälde, einer Unterwasserlandschaft in Neonfarben. Derzeit arbeitet Elena Alonso Fernandez an einem gemeinsamen Projekt mit Meeresökologen. Doch es fällt ihr schwer, sich auf ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Befürchtet sie doch, dass ihr die Grundlage entzogen wird, ihr Atelier.
Wir haben einen Vertrag bis Ende des Jahres und wenn wir bis dahin keine Lösung finden, sind wir raus.
Die Uferhallen, das ist ein unter Denkmalschutz stehendes Ensemble aus dem 19. Jahrhundert, ursprünglich als Betriebshof für die Berliner Pferdeeisenbahn gebaut, dann Reparaturwerkstatt für Straßenbahnen und Busse. Heute ein wuseliger Kulturstandort mit rauem Charme. 80 Ateliers, Künstlerwohnungen, Konzert- und Ausstellungshallen, Tanz- und Probenräume, Tonstudios, Gastronomie und, und. Seit Jahren arbeiten die Künstlerinnen und Künstler, das Land Berlin, der zuständige Bezirk Mitte und der Eigentümer an einem Konzept, das Bauen möglich machen soll und gleichzeitig den Kulturstandort sichert. Vor 1,5 Jahren verkündete der Eigentümer auf seiner Webseite:
Kulturstandort Uferhallen Berlin gesichert, Einigung erzielt. KünstlerInnen und Eigentümer machen Uferhallen zu Leuchtturmprojekt für Berlin.
Doch an die ursprüngliche Vereinbarung fühlt sich der Eigentümer, eine Firma, an dem der Internetunternehmer und Millionär Alexander Samwer beteiligt ist, offenbar nicht mehr gebunden. Fragen des Deutschlandfunks beantwortet der Eigentümer nicht. Auch der Uferhallen e.V., ein Zusammenschluss der Künstlerinnen und Künstler, weiß nur mündlich von der Aufkündigung der ursprünglichen Vereinbarung und befürchtet deshalb das Schlimmste. Was klar ist, Anfang nächsten Jahres soll mit dem Abriss, Umbau bzw. Neubau von 3 Gebäuden auf dem Gelände der Uferhallen begonnen werden. 20 von insgesamt 100 Künstlerinnen und Künstlern müssten dann ihre Ateliers verlassen, auch die Malerin Elena Alonso Fernandez.
Also es muss jetzt wirklich was passieren. Es geht nicht nur, dass am Ende des Jahres was entschieden wird. Wir müssen jetzt eine Lösung finden.
Ich frage mich manchmal wirklich, hat man nichts aus den 90er Jahren gelernt? Sehr viele Orte, die verfügbar waren für Künstlerinnen, für Musiker, waren da. Und jetzt gibt es immer weniger und immer weniger. Und es ist eigentlich jetzt die Rolle der Politiker zu sagen, okay, wir wollen das jetzt hier haben.
Ereifert sich Monica Bonvicini, die ebenfalls ihr Studio auf dem Gelände der Uferhallen hat. Der offene Brief des Vereins Uferhallen ist angekommen im neuen Senat. Seit knapp 4 Wochen heißt Berlins Kultursenator Joe Cialo. Der CDU-Politiker verspricht, gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern um den Standort zu kämpfen. Er sagte im RBB:
Wenn wir mit großen Künstlern, Monica Bonvicini, Katharina Groß und viele, viele anderen Uferhallen, so umgehen, dass sie dann ihre Kulturorte verlassen müssen, brauchen wir uns in Berlin nicht zu wundern, wenn Künstler die Stadt verlassen, woanders hingehen und dieser Stadt diese Exzellenz abhanden kommt.
Einen runden Tisch mit dem im Verein Uferhallen zusammengeschlossenen Künstlern, dem Land, dem Bezirk und dem Eigentümer will der neue Kultursenator organisieren. Senator Cialo sagt allerdings auch, die Uferhallen müssen für Künstler und Investor attraktiv bleiben. Peter Dobroschke vom Verein Uferhallen ist skeptisch. Er hat das abschreckende Beispiel des Kunsthauses Tacheles vor Augen. Auf dem Gelände sind hochpreisige Eigentumswohnungen entstanden. Vom ursprünglichen Kulturort existiert nur noch eine Fassade. Trotzdem werben die Immobilienverkäufer mit dem nicht mehr existierenden Flair. Peter Dobroschke.
Wir werden sozusagen umgenutzt für sozusagen die Marketingzwecke. Und deswegen geht es mir auch in solchen Gesprächen und Verhandlungen, wenn wir jetzt sagen, es soll in Zukunft hier Kunst und Kultur stattfinden, dann muss man ganz genau auf die Definition gucken. Wenn man sagt, man geht das Risiko ein, jetzt irgendwie mit Kündigungen zu arbeiten, dann fliegt hier, glaube ich, der Stadt so einiges um die Ohren.
Dem Kunststandort Berliner Uferhallen droht das aus. Das war ein Beitrag von Claudia van Laak. Vor 100 Jahren, da galt Franz Schreker noch als einer der bedeutendsten Opernkomponisten in Deutschland, ein Liebling der Kritik, und seine Aufführungszahlen lagen zeitweise höher als die von Richard Strauss. Doch dann machten die Nationalsozialisten Stimmung gegen ihn. Seine Werke wurden als entartet diffamiert und durften ab 1933 nicht mehr gespielt werden. Schreker starb ein Jahr später an einem Herzinfarkt. Seine Opern gerieten also in Vergessenheit. Bis Ende der 1970er Jahre, das setzte eine kleine Schreker-Renaissance ein, und Die Gezeichneten ist eins der Werke, die seitdem immer mal wieder aufgeführt werden. Nicht so Der singende Teufel, eine Oper, die bei der Uraufführung 1928 beim Publikum durchfiel. Vielleicht ja auch, weil damals schon erste randalierende Horden der SA im Publikum saßen. In Bonn hat man das vergessene Werk jetzt jedenfalls ausgegraben. Obe Friedrich, ist denn Der singende Teufel ein religiöses Stück?
Es ist ein religionsphilosophisch umhäkeltes Künstlerdrama und auch noch ein Beziehungsdrama zwischen Lilian und Amandus, einem Orgelbauer. Denn, das ist die große Überraschung, Der singende Teufel ist nicht etwa Luzifer, sondern ist eine riesige Orgel, die unvollendet diesem Amandus hinterlassen wurde, und er stellt sie jetzt fertig auf Anregung eines merkwürdig intriganten Abtes. Es spielt in so einem Fantasiemittelalter. Es geht um Heiden, um Bekehren, um Christen, um die Macht der Musik. Endet interessanterweise vollkommen pessimistisch, offen, dass man nicht wisse, was das Leben überhaupt soll und dass es alles ein Rätselraten sei.
Hört sich an, als sei das ein sehr sperriges Stück. Was macht denn die Regisseurin Julia Burbach damit?
Sie hat sich von Dirk Hofacker Bühnenbild und Kostüme entwerfen lassen. Ein sehr reduziertes Bühnenbild erstmal, wo ganz viele Theatersessel die Wände bilden, bewegliche drei Wände. Dann kann eine Eis- und Orgellandschaft nach vorne geschoben werden. Alles sehr abstrahiert, aber Julia Burbach gelingt es, diese Personenkonstellation wirklich darzustellen und die Probleme, die diese Figuren miteinander, mit ihrem Leben, am Leben, an ihrem Glauben haben. Das ist wirklich eine harte Nuss, und das Publikum, ich selber auch, man sitzt lange da und denkt, wo will Schreker jetzt hin mit dieser Geschichte? Was soll uns das alles? Es ist im Grunde eine Art Mysterienspiel. Man muss sich vielleicht wirklich diesem Flow hingeben und sagen, ganz aufschlüsseln lässt es sich vielleicht gar nicht. Und Julia Burbach lässt dem Stück diese Freiheiten. Das ist schon sehr beeindruckend, wie sie auch dieses wirklich große Ensemble sehr differenziert führt.
Dann kommen wir mal zur Musik. Der Bonner Generalmusikdirektor Dirk Kaftan hat dirigiert. Kann er denn aus dieser Partitur Funken schlagen?
Mit dem Beethoven-Orchester, das unter seiner Leitung in den letzten Jahren wirklich deutlich besser geworden ist, kriegt er da wirklich Schwung rein, und dieses ganze Mäandernde und Geheimnisvolle kommt zum Klingen. Der Held des Abends ist Mirko Roschkowski, der Tenor Amandus Herr, der eben an sich und an der Musik zweifelt. Wir hören ihn. Mirko Kuroschkowski als Amandus, mindestens ihm gewachsen an Fleur Werner als Lilian, eine Mörderpartie, Tobias Schabel als dieser intrigante Abt. Alle richtig, richtig gut, die werfen sich da total rein in diese Musik.
Viel Lob also für die Aufführung, aber ich höre bei Ihnen doch auch ein wenig Skepsis durch. Hat sich denn die Ausgrabung insgesamt gelohnt?
Also das lohnt sich auf jeden Fall, so ein Stück endlich mal wieder zur Diskussion zu stellen. Vor 30 Jahren wurde es arg verstümmelt in Bielefeld gezeigt. Da war ich sogar noch als Student. Es war ganz grauenhaft. Jetzt wird diesem Stück endlich mal Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das war dem Andenken des verdienten Dramaturgen, kürzlich verstorbenen Dramaturgen Andreas Mayer gewidmet. Für mich ist Schreker jetzt ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Ich habe all seine Opern mal auf der Bühne gesehen. Ich würde trotzdem sagen, der singende Teufel ist doch, ja, leider sein schwächstes Werk. Also, dass das nicht reüssieren konnte damals, hat nicht nur mit störenden Nazis zu tun.
Vielen Dank. Unser Musikkritiker Uwe Friedrich war das über die Premiere der Oper Der singende Teufel von Franz Schreker in Bonn. Wie Franz Schreker, so kam auch Théla Durieux ursprünglich aus Wien und hat auch sie ging dann nach Berlin. Dort wurde sie ein gefeierter Theater- und Filmstar und auch eine Berliner Ikone. Politisch engagiert musste sie dann vor den Nationalsozialisten fliehen, aber in den 50er Jahren kehrte sie nach Deutschland zurück. Eigentlich hieß sie gar nicht Théla Durieux, sondern Ottilie Godefroy. Doch sie legte sich einen Künstlernamen zu, auch um sich von ihrer Mutter zu distanzieren, die ihren Berufswunsch, Schauspielerin zu werden, kategorisch abgelehnt hat. Das Georg-Kolbe-Museum in Berlin widmet Théla Durieux jetzt eine Ausstellung mit dem Untertitel »Eine Jahrhundertzeugin und ihre Rollen«. Zu sehen sind dort rund 200 Gemälde und alle zeigen die Schauspielerin. Ich habe die Kuratorin der Ausstellung Daniela Gregori gefragt, wie es denn dazu kam, dass Théla Durieux so oft gemalt wurde. Vermutlich war sie ja sogar eine der meist porträtierten Frauen ihrer Zeit, oder?
Ja, das ist in der Tat so. Einer der Hauptgründe ist sicherlich ihr Ehemann Paul Kassierer, Kunsthändler hier in Berlin, einer der wichtigsten der Moderne, kann man sagen, ist sehr stolz auf seine Ehefrau und er beauftragt Künstler, Künstlerinnen der Galerie mit Porträts seiner Ehefrau. Der erste, der sie porträtiert, ist auch ihr erster Ehemann, Eugen Spiro. Und dann wird es auch ein Selbstläufer. Also es gibt Künstler, Künstlerinnen, die wollen sich einfach in diese Reihe einfügen, diese prominenten Darstellungen.
Oskar Kokoschka, Auguste Renoir.
Ja, Olaf Gulbrandsson zum Beispiel auch, Max Liebermann ist dabei, Mob, also Max Oppenheimer. Dann muss man als dritten Grund noch dazu sagen, generell arbeiten Künstler, Künstlerinnen gern mit Leuten vom Theater zusammen, weil es so eine Form von Körpergedächtnis gibt. Das heißt, Theaterleute haben keine Schwierigkeiten damit, eine Pose zu behalten oder auch Stunden, Wochen, Jahre später in die gleiche Pose nochmal zu verharren.
Théla Durieux war ja, ich habe es schon angesprochen, eine sehr vielseitige Persönlichkeit. Ein Schauspielstar, eine sozial und politisch engagierte Frau, die vor den Nationalsozialisten fliehen musste, aber auch eine Herzensbrecherin und eine Frau der Berliner Kulturszene. Wie beleuchtet denn die Ausstellung diese vielen Seiten und Rollen von Théla Durieux?
Also die Geschichte mit den Herzensbrecherinnen, es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich im Leben so eine femme fatale wäre. Der Hintergrund ist der Suizid von Paul Kassierer, der ihn angelastet wird. Das ist aber vielleicht nicht der wichtigste Aspekt in der Ausstellung, sondern wir versuchen einfach anhand von diesen 200 Bildnissen zum einen das Leben zu erzählen, zum anderen aber auch Aspekte zu beleuchten. Also den privaten Aspekt natürlich durch die erste Ehe, dann einen sozialen Aspekt. Also es gibt ein Bild zum Beispiel von Max Beckmann. Also man sieht da Paul Kassierer, Max Levogt, Leo Kestenberg, der Pianist ist und später auch Sozial- und Kulturpolitiker. Und er geht mit Théla Durieux am Wochenende in die Arbeiterviertel und er spielt Klavier, sie rezitiert deutsche Klassiker. Das ist so eine Situation, wo sie dann auch Rosa Luxemburg zum Beispiel kennenlernt und die dann auch während der Haft finanziell unterstützt.
Sie bezeichnen Durieux als eine künstlerische Visionärin. Warum? Was hat sie denn an Moderne vorweggenommen?
Es ist diese Zeit, wo Berlin, auf jeden Fall Wien, den Rang als Kulturstadt auch abnimmt. Also Max Reinhardt kommt ja von Wien nach Berlin, bald auch die Durieux. auch andere Kollegen und Kolleginnen und es werden einfach auch modernere Stücke gespielt. Aber sie ist so jemand, eine Rolle muss zuerst einmal durch sie durchgehen. Und das sind sehr moderne Gedanken, wo sie auch schreibt, es müsste eigentlich möglich sein, dass man als Schauspielerin nackt über die Bühne geht, ein paar Minuten später sich ins Publikum zu seinen Schwestern setzt. Sie ist auch immer dahinter her, das zu forcieren, dass moderne Theaterautoren, Autorinnen Stücke schreiben, die einfach auch der Zeit entsprechen und nicht sozusagen die alten Klassiker und nicht nur Lustspiele, sondern das ist ja auch die große Zeit dann von Ibsen und die große Zeit von deutschen Theaterautoren. Also sie ist zum Beispiel eine berühmte Wedekind-Darstellerin. Zum einen die Franziska, das wäre so eine Doppelrolle, wo sie einen Mann und eine Frau darstellt. Also das sind Herausforderungen, denen sie sich sehr gern stellt.
Als Salome in der Regie von Max Reinhardt hat Tilla Durieux ja ihren Durchbruch als Schauspielerin erlebt in Berlin. Was macht sie so besonders als Schauspielerin?
Ich denke, dass sie nicht nur mit dem Hirn, sondern auch wirklich mit dem ganzen Körper spielt. Sie kann sich bewegen, sie tanzt, sie kann mit ihrer Mimik wirklich alles darstellen. Sie ist einfach von Kopf bis Fuß eine Vollblut-Schauspielerin. Sie ist natürlich die glamouröse Schauspielerin, die Diva, was sie aber im wirklichen Leben gar nicht ist. Also sie ist eine moderne Frau, eine modern denkende, immer arbeitende Frau, die auch den Spagat hinbekommt zwischen tagsüber Schauspielerin und abends Schauspielerin zu sein. Am Abend ist sie dann aber nach der Vorstellung genauso gut die perfekte Ehefrau und gute Gastgeberin in den Runden um Paul Kassierer. Sie lebt diese Moderne einfach auch. Sie fährt Auto, sie steigt in Flugzeuge, sie schreibt selbst Artikel, auch zum Beispiel darüber, ob sich Mädchen schminken sollen. Also sie ist so richtig im Hier und Jetzt.
Daniela Gregori war das, die Kuratorin einer Ausstellung über die Schauspielerin Tilla Durieux im Berliner Georg-Kolbe-Museum. Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Der Weggang von Dennis Yücel, der Bratwurstbuden-Kommentar, die Gründung des PEN Berlin. Der PEN hatte ordentlich mit sich selbst zu tun in der letzten Zeit. Bei der ersten regulären Mitgliederversammlung in Tübingen nach der Spaltung, die gestern zu Ende ging, ging es jetzt aber auch wieder um inhaltliche Themen. Wie kann man AutorInnenrechte schützen in Zeiten von KI zum Beispiel? Bücher, die von KI geschrieben werden, sollten klar gekennzeichnet sein. Darum ging es unter anderem. Auch der Einsatz für verfolgte SchriftstellerInnen in Afghanistan stand im Fokus. Außerdem soll eng mit Amnesty International zusammengearbeitet werden und junge AutorInnen besser eingebunden werden. So wurden auch direkt 40, meist jüngere, heißt es vom PEN, Mitglieder aufgenommen. Unsere Korrespondentin für Tübingen hatte uns letzte Woche in der Sendung gesagt, dass auf der Versammlung durchaus auch noch Verletzungen wegen der ganzen oben genannten Vorfälle spürbar waren, aber dass auch die Hoffnung groß gewesen sei, dass man in Zukunft wieder gemeinsame Wege gehen könne, also mit PEN und PEN Berlin. Und wir bleiben bei der Literatur, schwenken aber nach Abu Dhabi in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort hat die Abu Dhabi International Book Fair begonnen. Sie zählt zu den wichtigsten Buchmessen in der arabischen Welt und ist, wie viele andere kulturelle Initiativen, auch Teil der Bestrebungen des Königshauses, sich unabhängiger vom Öl zu machen. Im deutschen Pavillon präsentieren sich dieses Jahr unter anderem Hoffmann und Campe, der Hansa und der Ullstein Verlag. Die Messe in Abu Dhabi gilt auch als Impulsgeber, weil hier unter anderem der internationale Preis für arabische Romanliteratur verliehen wird, der auch als arabischer Booker-Preis gilt. Er geht in diesem Jahr an Sahran Al-Kazmi aus dem Oman für seinen Roman »Die Entfremdung des Vorhersagers«, wie er wörtlich übersetzt heißt. Er dreht sich um einen Wünschelroutengänger und dessen Suche nach Wasser in einem omanischen Dorf. Eine wichtige Rolle spielt auch das Falaj genannte Bewässerungssystem in dem regenarmen Land. Der Roman lasse die Grenzen zwischen Realität und Mythos verschwimmen, so die Begründung der Jury. Der Preis ist mit umgerechnet etwa 46.000 Euro dotiert und auch die Übersetzung des Romans ins Englische wird übernommen. Finanziert wird der Preis von der Tourismus- und Kulturbehörde Abu Dhabi. 1932 hatte Adolf Loos ein kleines Einfamilienhaus für die Tochter des Bauunternehmers František Müller, Eva, zu ihrem 18. Geburtstag entworfen. Das typisch kubusformige Haus wurde jedoch nie gebaut, bis jetzt. Morgen beginnen die Bauarbeiten in Prag. Das Haus soll weitgehend Loos Entwurf entsprechen, der als einer der wichtigsten Vorreiter der modernen Architektur gilt und dessen Baustil von einem schnörkellosen Ansatz geprägt ist, bei dem, ähnlich wie beim Bauhaus, die Form der Funktion folgt. Die Planung haben Studierende der Tschechischen Technischen Universität im Rahmen ihres Studiums übernommen. Im Innern sollen in Zukunft Ausstellungen zu sehen sein. Und Anfang nächsten Jahres soll Adolf Loos' letztes Haus fertig sein.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem aus Griechenland am Tag nach der Wahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.